HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Pascal Lasserre. Holzkreuze auf den Feldern, Traktoren auf den Straßen. So sahen die Bauernproteste in den letzten Monaten aus. Jetzt sind sie wieder unterwegs gewesen. Auch in Hessen gab es große Traktordemos.
64 Traktoren stehen in Reih und Glied auf der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz. Eigentlich ist diese seit Sonntag wegen Bauarbeiten gesperrt. Doch die Bauern haben für die Überfahrt eine Ausnahmegenehmigung. Ihr Ziel in Mainz, das ZDF. Denn die Bauern fühlen sich ungerecht behandelt. Sowohl von der Politik als auch von den Medien, erzählt Heinrich Dirk aus Heidenroth.
Unser Ziel ist es, von der Politik ernst genommen zu werden. Das nimmt einfach über unsere Köpfe hinweg, was entschieden wird, wofür es keine Basis gibt, keine wissenschaftliche. Und ein bisschen weniger Ideologie, ein bisschen mehr Wissenschaft wieder reinbringen. Und da sind wir alle glücklich, glaube ich.
Im Kern geht es den Landwirten um die neue Düngeverordnung. Deutschland droht eine Klage aus der EU, weil die Böden mit zu viel Nitrat versalzen sein sollen. Doch daran, sagt Landwirt Julian Weitzel, seien eben nicht nur die Bauern schuld und nennt konkrete Beispiele.
In Hochheim, da ist zwar ein Brunnen, der gemessen worden ist mit hohen Nitratwerten. Und dann wird gesagt, die Landwirtschaft ist für verantwortlich. Dabei ist überhaupt keine landwirtschaftliche Fläche da. In Delkenheim am Airfield, wo die Amis früher waren, ist auch ein Brunnen. Da ist die alte Kläranlage 30 Meter weg. Der Brunnen ist auch verseucht, aber damit haben wir nichts zu tun.
Trotzdem mache die Politik mit Auflagen vor allem den Bauern das Leben schwer. Düngen wird in belasteten Gebieten eingeschränkt. Lukas Arnsteiner macht das wütend.
Wir wollen, dass wir nicht mehr benachteiligt werden durch willkürliche Messstellen, wo nur die schlechten Messstellen quasi in die EU-Politik übertragen werden. Wir müssen ja auch noch produzieren. Ich denke mal, ohne Lebensmittel geht's nicht. Und dagegen demonstrieren wir im Hauptsinn.
Auch in Fulda haben die Bauern protestiert. Auf 220 Treckern sind sie durch die Innenstadt gezogen. Mit dabei Steffen Zingerle. Er protestiert aber nicht nur gegen die Düngeverordnung, sondern auch gegen Auflagen beim Pflanzenschutz und...
Wir kämpfen für eine faire, nachhaltige Landwirtschaft, dass wir mit unseren Erzeugerpreise leben können und wirtschaften können. Wie sagt der Bauer so schön immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir müssen weiter präsent sein, wir müssen für unseren Berufsstand kämpfen und wir werden auch irgendwann mit der Politik an den Tisch uns setzen müssen und müssen darüber reden.
Von den Bauernprotesten berichtete Nina Michalk. Wer zurzeit von Wiesbaden nach Mainz oder umgekehrt möchte, der muss sich auf einen längeren Weg einstellen. Zumindest mit dem Auto. Denn die einzige innerstädtische Verbindung zwischen den beiden Städten, die Theodor-Heuss-Brücke, ist für Autos jetzt seit knapp einer Woche gesperrt. Welche Auswirkungen hat das für den Verkehr?
Die Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden ist seit Sonntag für Autos gesperrt. Das bringt Probleme. Denn rund 64.000 Menschen, die sonst die Brücke im Auto überquert haben, müssen sich einen anderen Weg suchen. Das bringt mehr Stau. Die Autobahnpolizei verzeichnet mehr Unfälle auf den Autobahnen rund um Mainz und Wiesbaden. Es heißt, die Menschen seien gestresster, gereizter. Dadurch käme es schon bei kleinen Bremsern zu Unfällen. Aber viele sind auch vom Auto umgestiegen und fahren Fahrrad. Und merken,
man ist schon fitter, wenn man auf der Arbeit ankommt, wenn man sich ein bisschen bewegt hat. Das definitiv.
Dieser Mann braucht 35 Minuten nach Budenheim auf der rheinland-pfälzischen Seite. So lang wie mit dem Auto auch. Ihm fehlt noch die richtige Regenausrüstung zum Radfahren.
Solange das Wetter schön ist wie jetzt, geht's noch. Aber wenn es dann regnet oder so, dann muss man mal schauen, wie es wird. Alternative ist mit dem Bus oder im Auto dann halt früher los.
Der Fahrradclub ADFC hat gestern Kreppel verteilt als Belohnung für das Strampeln über die Brücke. Da waren 200 Kreppel in einer halben Stunde weg. Die beiden Großstädte Mainz und Wiesbaden sind traditionell eng verwoben. Viele arbeiten auf der einen und wohnen auf der anderen Rheinseite. Eine junge Frau wohnt auf der Wiesbadener Seite und parkt hier ihr Auto. Dann läuft sie zu Fuß über die Brücke zu ihrer Berufsschule und ihrem Deutschkurs. Sie arbeitet aber zwischendurch auch auf der Wiesbadener Seite und so muss sie immer hin und her.
Ich mache Ausbildung, ich arbeite noch dann in Wiesbaden, das ist zu kompliziert. Das ist den ganzen Tag unterwegs und so viel Stress.
Ein Busticket für rund 85 Euro für 6 Wochen ist ihr zu teuer. Auch dieser Mann erzählt, dass er durch die Brückensperrung deutlich länger zur Arbeit braucht.
Ich fahre mit Bus und Bahn. Vorher bin ich mit dem Auto gefahren. Ich werde später wieder mit dem Auto fahren. Da bin ich flexibler. Ich brauche doppelt so lange jetzt mit Bus und Bahn.
Ein Fahrer für Krankentransporte wohnt in Wiesbaden, arbeitet an einem Mainzer Krankenhaus. Er steht bei Krankenfahrten über die Weisenauer Brücke im Stau.
Ich arbeite im Krankenhaus, Vinzenz Krankenhaus. Pro Tag 3-mal hin und wieder zurück. Das ist Katastrophe bei mir. 1 Stunde mindestens muss ich warten im Stau.
Überraschend, Busgäste und Radfahrer bejubeln nicht nur das schöne Wetter, sondern auch die Ruhe auf der Brücke.
Sonst ist ja immer Stau da mit den Autos und jetzt kommt der Bus innerhalb von 3 Minuten rüber. Das ist klasse.
Ich liebe es ohne Autoverkehr. Und finde das grandios.
Für meine Begriffe könnte das immer so bleiben, weil es einfach einen Vorgeschmack auf eine autofreie Gesellschaft liefert irgendwie, wie es sein könnte, wenn nicht alles immer voller Autos wäre.
Dieses Wochenende werden Fasnachter die Brücke queren, die hüben und drüben Auftritte haben.
Die Theodor-Heuss-Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz ist seit rund einer Woche gesperrt. Andrea Bonhagen war für uns dort. Auffallend hohe Gehälter, teure Dienstwagen, Vergünstigungen. Die Arbeiterwohlfahrt ist seit einiger Zeit in den Schlagzeilen. Genauer geht es um die Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, hat am Dienstag eine Razzia durchgeführt. Jetzt steht bei der AWO eine Kreiskonferenz an. Da kommen die Delegierten der Kreisverbände zusammen. Und auch der AWO-Bundeschef ist dabei. Darüber haben wir vor der Sendung mit unserem Reporter Wolfgang Hetfleisch gesprochen und er hat uns gesagt, was bei diesem Treffen jetzt wohl passieren wird.
Also es soll eine Kreiskonferenz geben, aber das, was sie eigentlich vorgehabt haben, nämlich ein neues Präsidium zu wählen, das alte war ja im Zuge des Skandals zurückgetreten komplett, diese Neuwahl wird es nicht geben. Warum? Weil möglicherweise Probleme aufgetaucht sind bei der Frage, ist das überhaupt legitim? Der AWO-Bundesverband, der hat da so Fragen gehabt, da geht es um Vereinsrecht, das muss ich jetzt nicht im Einzelnen aufdröseln. Fakt ist, es wird zu dieser Neuwahl des Präsidiums nicht kommen. Man setzt sich aber zusammen, um sich zu unterhalten, worüber natürlich über diese ganze Skandalgeschichte.
Jetzt soll ja auch eine sogenannte Taskforce eingesetzt werden. Eine Gruppe von Aufklärern, die alle Missstände intern offenlegen sollen. Mit dabei ist Hertha Däubler-Gmelin, die ehemalige Bundesjustizministerin. Wie bewertest du das?
Also zunächst mal lässt mich stutzen, dass diese Taskforce ja von den Leuten beauftragt worden ist, die zum Teil selber, wenn man so will, bis zum Hals im Sumpf dieses AWO-Skandals stecken. Und da habe ich dann schon gewisse Bedenken. Natürlich muss man erst mal sagen, da steht Hertha Däubler-Gmelin an der Spitze und da will ich überhaupt nichts Böses sagen. Das macht einen sehr seriösen Eindruck. Ich kann im Moment aber überhaupt nicht sagen, was genau die im Detail tun sollen. Die sollen aufklären, das ist klar. Aber Stand jetzt würde ich einfach mal sagen, ich verlasse mich da lieber auf die Erkenntnisse, die die Staatsanwaltschaft jetzt sagt.
Womit wird sich denn diese Taskforce, also mit Däubler-Gmelin an der Spitze, womit wird die sich beschäftigen?
Also es geht sozusagen um die Frage, wer hat die Musik bestellt? Und das sind die Leute, die zum Teil selber diese Krise ausgelöst haben, weil sie nach dem, was wir jetzt wissen, eben, wenn man so will, beide Hände in den Geldstrom gehalten haben. Und wenn dem wirklich so ist, muss man natürlich fragen, welcher Aufklärungswille kann eigentlich da sein, wenn diese Leute mich beauftragen, mir die Sachen genauer anzusehen? Aber nochmal, ich will den Leuten, die in dieser Taskforce sind, überhaupt nichts Böses unterstellen. Die entscheidende Frage ist, welche Unterlagen kriegen die zu sehen? Welche Zusammenhänge kriegen die geschildert? Und dann werden die schon versuchen, auf der Basis zu einem seriösen Ergebnis zu kommen. Ich mache mir da aber ehrlich gesagt nicht besonders viele Hoffnungen.
Auch die Basis der AWO wird dabei sein. Wie ist da die Stimmungslage?
Also, die Leute, die Spitzenfunktionäre, die da sozusagen empfangen und die eben selber sehr tief in diesem Skandal drinstecken, da muss man schon erwarten, dass sie ordentlich Gegenwind kriegen. Man muss aber sagen, es ist nicht die reine Basis, die da hinkommt, sondern das sind Delegierte aus den 34 Ortsvereinen, die da eingeladen sind. In manchen Ortsvereinen ist der Zorn tatsächlich sehr groß, manchen, mit denen wir gesprochen haben. Es gibt auch Ortsvereine, die sozusagen loyal zu dieser Führung stehen. Also da werden schon unterschiedliche Positionen aufeinanderprallen, aber dass da Klartext geredet wird, davon gehe ich auf jeden Fall aus.
Wolfgang Hetfleisch zur Kreiskonferenz der AWO und was dort zu erwarten ist. Vieles zu hören von vermeintlichen Verfehlungen der Funktionäre der AWO. Doch was sagen eigentlich die Tausenden von Mitarbeitern an der Basis zu der Affäre? Unsere Reporterin Hanna Immich hat sich auf die Suche gemacht.
Vor einer AWO-Kita im Frankfurter Norden treffe ich eine Erzieherin, die gerade Feierabend macht. Sie sagt, dass der Skandal in ihrem Alltag kaum eine Rolle spielt.
Im Prinzip berührt uns das hier nicht wirklich sehr. Wir machen unsere Arbeit nach wie vor genauso gut wie vorher auch.
Ich fahre zu einem AWO-Jugendclub in der Hoffnung, mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Fehlanzeige. Sehr höflich, aber deutlich werde ich auf den Pressesprecher verwiesen. Auch Anfragen bei anderen AWO-Einrichtungen führen ins Leere. Dann habe ich Glück. Ich treffe zwei AWO-Urgesteine.
Kurt Schomburg ist stellvertretender Vorsitzender und Herbert Stelz Kassierer beim Frankfurter Ortsverein Eckenheim. Beide ärgert es, dass der Skandal zu Unrecht so stark auf die Basis abfärbt.
Da werden sie angesprochen von Leuten auf der Straße, sagen, haben sie auch einen Dienstwagen. Als ob die Privaten mit einem Dienstwagen, die fahren mit ihrem privaten Fahrzeug vor.
Ja, natürlich wird man darauf angesprochen, du bist doch auch bei der AWO, was hältst du davon und so. Natürlich ist man irgendwie negativ mit dem Boot. Ne?
Und wie fühlt sich das an?
Ja, beschissen, ganz einfach.
Herbert Stelz ist seit über 40 Jahren AWO-Mitglied. Er weiß, dass viele Ehrenamtler wegen des Skandals ausgetreten sind und bringt auf den Punkt, was er von vielen Mitarbeitern an der Basis und aus anderen Ortsvereinen rückgemeldet bekommt.
Die vielen Leute, die in der AWO arbeiten, zu ganz normalen Gehältern, allein in Frankfurt sind es ja weit über 1000, die in den Heimen und in den Kindergärten arbeiten, die alle ganz normal verdienen, auch nicht hoch verdienen, die sind alle bitter enttäuscht darüber, dass hier eine kleine Clique von kriminellen Profiteuren diese große, wunderbare Organisation derartig in Misskredit gebracht hat.
Er wünscht sich jetzt vor allem eins, Aufklärung und einen ehrlichen Neuanfang.
Das Problem ist, dass wir an der Basis ja bis jetzt vollkommen im Unklaren gelassen wurden. Also es wird immer noch so getan von der Spitze, als sei das alles nicht so schlimm, als würde sich alles in Wohlgefallen auflösen, als würde alles geklärt werden. Daran glaube ich schon lange nicht mehr. Hier handelt es sich um einen handfesten Skandal und es ist richtig, dass hier die Staatsanwaltschaft tätig ist.
Sagt Herbert Stelz von der Basis der Arbeiterwohlfahrt. Seit einem Jahr ist die AfD jetzt auch im Hessischen Landtag. Hessen war damit das letzte Bundesland, in dem die Partei in ein Landesparlament eingezogen ist. Unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler blickt auf diese 12 Monate zurück.
Bereits bei der konstituierenden Sitzung des 20. Hessischen Landtags ist die Spannung im Plenarsaal deutlich spürbar. Die AfD sitzt nun nicht nur zum ersten Mal im Landtag, sondern stellt mit Rolf Kahnt gleich auch noch den Alterspräsidenten, der Kraft seines Alters und somit Amtes die Ehre hat, die Sitzung eröffnen zu dürfen. Kahnt spricht langsam und leise, fast pastoral und mahnt.
So wäre es nur ein Gebot politischer Vernunft und ein Akt der Normalisierung, wenn ein anderes Krankheitsbild einmal sein Ende fände, das der Ausgrenzeritis gegenüber politisch Andersdenkenden.
Dazugehören, von den anderen Fraktionen akzeptiert werden. Diesen Wunsch trägt die AfD im Landtag seit Beginn wie eine Monstranz vor sich her. Doch es hilft nichts. Die Reden von AfD-Abgeordneten beklatscht außer den eigenen Reihen und der FDP fast niemand bis heute. Das mag auch am anklagenden und belehrenden Ton liegen, den die Neulinge von Anfang an anschlagen. Fraktionschef Robert Lambrou gleich in seiner ersten Rede.
Die AfD wird dafür sorgen, dass auch in Hessen mehr Vernunft und Realitätssinn wieder in die Politik einziehen.
Die anderen Fraktionen quittieren diese Ankündigung nur mit Kopfschütteln. Doch der Ton wird bald rauer seitens der AfD, im April durch ihren Abgeordneten Klaus Gagel.
Wissen Sie, was die hessischen Mieter und Mieterinnen wissen müssen? Sie sind durch Sie verraten worden.
Die AfD im Landtag gibt sich als Partei des kleinen Mannes oder des konservativen Bürgers. Mehr als 200 parlamentarische Anfragen an die Landesregierung stellt die AfD im vergangenen Jahr. Ein Großteil dreht sich erwartungsgemäß um das Thema Flüchtlinge und Migration. Am Rednerpult spricht der AfDler Gerhard Schenk von einer kollektiven Verwahrlosung Hessens, der Hauptgrund die Flüchtlinge.
An diesen Blutzoll und die zahllosen Opfer ihrer Willkommenskultur wollen und werden sich die Menschen nicht gewöhnen.
Solche Äußerungen sehen Abgeordnete anderer Fraktionen als Beleg dafür, dass auch die hessische AfD-Fraktion zumindest in Teilen rassistisch und nationalistisch sei und sagen ihr das im Plenum auch auf den Kopf zu, was den Ton im Landtag weiter verschärft. Im September kommt es dann zum Eklat. Der innenpolitische Sprecher der Fraktion und Landesvorsitzende der AfD, Klaus Herrmann, wirft Ministerpräsident Bouffier vor, den Mord an dem 8-jährigen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof zu benutzen, um die Alternative für Deutschland zu diffamieren.
Und Sie, Herr Bouffier, sind mit Ihren diffamierenden Aussagen nicht nur mitschuldig an den zunehmenden gewalttätigen Angriffen auf AfD-Politiker, Sie tragen auch eine entsprechende Mitschuld an den negativen gesellschaftlichen Entwicklungen in unserem Land.
Haben dem Ministerpräsident vorgeworfen, er wäre schuldig an den Gewalttaten. Das geht natürlich nicht, das rüge ich mit aller Schärfe.
Für diese Rüge gibt es anhaltenden Applaus von allen anderen Fraktionen und deutliche Worte vom Ministerpräsidenten.
Das war eine Inszenierung, was wir hier erlebt haben. Und wer Sie, Herr Abgeordneter,
gesehen hat, es hat nur noch der Schaum vorm Mund gefehlt. Es war der nackte Hass.
Der Landtag stellt sich geschlossen hinter Bouffier und gegen die AfD. Immer wieder ist zu hören, die Maske der AfD sei jetzt endgültig gefallen. Ob verbale Entgleisungen oder gezielte Provokationen, der Ton im Hessischen Landtag hat sich mit dem Einzug der AfD deutlich verschärft.
Ein Jahr sitzt die AfD im Hessischen Landtag. Informationen von Andrea Löffler. Und das war der Tag in Hessen mit Pascal Lasserre. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.